Digitale und soziale Transformation.
Zur Chance.
Entwicklung, experimentell betreiben.
Motivation.
Optimierung.
Neurowissenschaft.
Hinterm Horizont geht's weiter.
Gewohnheiten.
Erfolg.
Leadership. Rechtssicher.
Hybrides Kanban entwickeln.
Prozesse.
Klarheit schaffen.
Organisationskultur.
Scrum Innovation. Kanban für jeden nutzbar
Zusammenarbeit.
Machen.
Besser werden.
Licht ins Chaos bringen.
Zuhören.
Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert.
Heute ist Philipp Oswald bei mir zu Gast. Philipp ist Kulturbegeisterer und sagt, dass seine besondere Leidenschaft dem Entwickeln von farbigen und inspirierenden Firmenkulturen gilt. Ja, hallo Philipp, schön, dass du hier bist.
Hallo Barbara, freue mich sehr, hier zu sein.
Wir wollen heute über Kultur sprechen. Unternehmenskultur oder Organisationskultur, hast du mir eben erklärt. Warum ist das wichtig? Warum begeisterst du dich dafür? Warum wird sie immer wichtiger? Wie kann man sie beeinflussen? Und wie beeinflusst sie uns im Unternehmen?
Genau, wie viel Zeit hast du? Viele spannende, große Themen.
Wie viel Zeit brauchen wir? 3 Tage?
Genau, so ungefähr. Also ich habe das für mich mal und für mich persönlich zusammengefasst unter dem Begriff Creating Colorful Cultures. Das ist das, was mich begeistert und was mir wichtig ist. Da können wir gerne über die Bereiche reden. Fangen wir doch mal an mit deiner ersten Frage. Warum sollte uns das überhaupt interessieren und warum ist es wichtig? Und es gibt ja viele Diskussionen darüber, wie kann ich jetzt diesen Begriff definieren? Da kannst du jetzt bei Wikipedia oder sonst wo nachgucken. Ich halte das eigentlich gern ganz simpel. Ich habe es mal früher gehört als Culture, that's how we do things around here. Wie man die Dinge eben so macht. Oder es gibt auch den schönen Begriff, ist ein anderes Buch, What You Do is Who You Are. Und in beiden steckt drin, es geht um das, was man tut. Es geht um das, was in einer Firma selbstverständlich gemacht wird, als Ausgangswert, als Default gemacht wird, ohne dass die Mitarbeitenden darüber weiter nachdenken. Und das prägt logischerweise alles, was in einer Firma gemacht wird. Also wie mit Kunden umgegangen wird, wie mit Lieferanten umgegangen wird, wie Produkte entwickelt werden, wie Produkte hergestellt werden, wie etwas aussieht. All diese Themen sind entscheidend geprägt von einer Kultur. Und klar, alles andere muss auch stimmen, aber wenn die Kultur nicht zur Strategie passt, ja, wenn man sozusagen die falsche, in Anführungsstrichen, Kultur hat, dann viel Spaß, wenn man permanent dagegen anarbeiten muss, indem man sie anweist. Dann ist das ein bisschen wie, wenn man einen Linkshänder hat, den man permanent daran erinnert, mit rechts zu schreiben. Das wird er schon immer mal wieder machen, wenn du ihm darauf hinweist. Aber sobald du wegguckst, wird der Stift wahrscheinlich wieder links landen. Erstens. Und zweitens, das Gekritzel mit rechts sieht halt aus wie mit der falschen Hand geschrieben. Und mit der Zeit werden sich die Menschen daran gewöhnen, aber es bleibt halt ein Stück künstlich. Und in ähnlicher Form ist eine Kultur etwas, was das Standardverhalten der Menschen in einem Unternehmen prägt. Wie schnell rufe ich zurück? Wie freundlich oder nicht freundlich bin ich mit einem Kunden? Wie gehe ich mit Fehlern um? Es gibt das schöne Beispiel, unter Trainern sehr berühmt, dass BMW eine Kultur eines sehr, sehr hohen Anspruchs hat. Und dass Fehler nicht toleriert werden. Und da sind schon manche Trainer dran gescheitert, dass in einem Training mit lauter Ingenieuren bei BMW du für jeden Fehler gegrillt wirst, der auf einer Folie steht. Das ist eine bestimmte Kultur. So, und das prägt sich dann natürlich aber auch in ganz vielen anderen, was dort gemacht wird.
Und wie wirkt sich das aus? Hast du da mal ein Beispiel? Diese strenge Fehlerkultur?
Naja, also da ist jetzt ein Beispiel und ich weiß gar nicht, ob streng und vielleicht will BMW da inzwischen auch anderswo hin, aber es hat natürlich ganz viel damit zu tun und BMW ist jetzt nur ein Beispiel, was für einen Anspruch ich an mein Produkt habe und dass ich da Ingenieure habe, die einen extrem hohen Anspruch an ihrem Produkt haben. Und das muss auch immer zu dem passen, was ich von einem Unternehmen will. Es gibt das andere Beispiel, Amazon versus Apple. Und dass die Business-Strategie eine unterschiedliche ist. Bei Apple geht es um eine besonders tolle Marke, um ein Erlebnis, um etwas ganz Spezielles, für das ich auch bereit bin, mehr zu zahlen. Bei Amazon geht es ganz viel um möglichst einfach, möglichst bequem, möglichst billig. Und damit habe ich natürlich in beiden eine Kultur, wo in dem einen sehr stark auf Sparsamkeit und Prozessverbesserung und solche Themen gesetzt wird. Und in anderem eine, wo Luxus natürlich eine größere Rolle spielt. Und diese Unterschiede, muss sich etwas primär schön anfühlen oder muss etwas primär gut funktionieren? Da gibt es natürlich Überlappungen, aber es sind trotzdem unterschiedliche Herangehensweisen. Ein Beispiel, was auch immer wieder, finde ich, ganz prägnant macht, ist, und ich bin ein großer Fußballfan, deswegen liebe ich Fußballbeispiele, es gibt dieses Klischee des Bayern, der Bayern, FC Bayern München Kultur des Mirs san Mirs. Inzwischen ein Marketingbegriff, aber im Kern ist es ein, wir wollen immer und jedes Spiel gewinnen. Und es gibt eben immer wieder Spiele, wo man merkt, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, der ist es nicht egal. Und der ist es absolut, die will das jetzt zwingen. Und es gibt ein Spiel vor einigen Jahren, wo sie mal zurücklagen und dann noch gewonnen haben. Und wo danach selbst ein Spanier auf Spanisch rumgelaufen ist, Thiago, und gesagt hat, was bilden die sich ein, wir sind der FC Bayern, über den Gegner. Also so, das ist zum Beispiel auch eine Kultur. Und alle Spieler, die dorthin kommen, lernen das mit der Zeit. Hier wird nur das Beste akzeptiert. Und hier wird nur Gewinnen akzeptiert. Und sowas prägt wieder. Und Dortmund verliert Jahr um Jahr, hatte mal eine andere Kultur. Inzwischen verlieren sie Jahr um Jahr. Und das hat auch etwas damit zu tun. Das hat auch etwas mit ganz vielem anderem und Budget und sonst was zu tun. Aber auch das ist ein Beispiel von Kultur.
Spannend. Das macht sehr deutlich, wie groß die Auswirkungen davon sind. Was meinst du denn mit Colorful Cultures, die du am Anfang erwähnt hast?
Ich fange mal ganz, ganz persönlich bei mir an. Was verbinde ich persönlich und in meinem Werdegang damit? Und ich weiß noch, das war, als ich habe immer noch einen sehr klassischen Corporate-Job in einem Konzern. Und da natürlich mit Anzug und weißem Hemd und irgendwann dann schon ohne Krawatte, aber trotzdem. Irgendwann hatte ich da an einem Workshop teilgenommen, der mich eben total begeistert hat. Die ganze Herangehensweise, es ging um Mitarbeiter der Zukunft und ein Bild dafür zu entwickeln, aber die ganze Herangehensweise war unheimlich voller Begeisterung, war unheimlich kreativ, war unheimlich den Raum öffnend, Ideen generierend, aber auch mit ganz viel Begeisterung Gutes leisten. Und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, boah, ich möchte mehr in diesem kreativen Raum sein, in diesem Raum, der begeistert, mehr in diesem auch bunten Raum, in diesem farbigen Raum, in diesem Raum, der voller Erlebnisse ist. In dem möchte ich für mich mehr sein. Ich glaube, da kann ich mehr leisten, da bin ich besser. Und lustigerweise hatte ich nun gerade danach eine Coaching-Session mit meinem Coach und wir haben zusammen überlegt, wie kann ich denn dieses Gefühl, dieses Erleben speichern für mich und mich daran erinnern. Reden wir nachher drüber, das heißt dann manchmal auch Cue, also wie kann ich mir einen Hinweis setzen für mich selber, was diese Kultur, in dem Fall nur für mich, keine Unternehmenskultur, aber diese Erinnerung für mich, ich möchte in dieser Kultur leben. Und damals war total platt, der Hinweis, den ich mir gesetzt habe, war, dass ich bunte Sneaker und bunte Pullover, Sweater anziehe statt des reinen Anzugs. Totales Klischee, war mir auch in dem Moment bewusst, darum ging es mir aber gar nicht. Sondern der Effekt, und das war total spannend, war, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und als ich überlegt habe, was ich heute anziehe, damit dabei war ein kurzer Gedanke, was ist mir wichtig? Und das hat sich mir einfach eingeprägt. So. Und ich habe dann auch zunehmend gemerkt, das hat sich auch auf andere übertragen. Wie gesagt, in manchen Konzernen reicht es, bunte Schuhe anzuhaben, um bereits frischen Wind hineinzubringen. Und nochmal, das ist ein Klischee, das ist platt, das ist oberflächlich, aber es ist eine Erinnerung für etwas. Also damit ging dieses Thema colorful, farbig für mich los, bunt. Was heißt das nun wiederum für Unternehmen und warum ist das im Moment wichtig? Also erstens, mich begeistert es, ich möchte, dass Menschen sie selbst sein können, das ist für mich einen Wert. Nur erwarte ich nicht, dass sich alle Unternehmen nach meinen Werten richten. Das ist nicht der Kern dabei, sondern der Kern ist, dass wir in zwei großen Trends leben. Das eine ist, dass unsere Welt immer komplexer wird. Die berühmten VUCA und so weiter müssen wir nicht ausdifferenzieren. Und das zweite ist, dass wir im Digitalisierungsprozess sind. Und das wiederum bedeutet zwei Sachen. Erstens, Digitalisierung heißt, alles, was automatisiert werden kann, wird auf Dauer automatisiert werden. Alles bitte in großen Anführungsstrichen, aber so viel wie irgend möglich. Und das, was dann noch bleibt, das, was Menschen dann in ihrem Job einbringen können, wofür sie bezahlt werden können, ist genau das, was sie als Mensch ausmacht. Das ist zum einen Kreativität, neue Ideen, Verknüpfen von Dingen. Und zum anderen ist es alles, was sozial und zwischenmenschlich ist. Und für beide dieser Themen muss ich ganz als ich selber auftreten können, muss ich ganz als ich selber sein können in der Firma, soweit ich das von mir zeigen möchte. Und das heißt eben, ich sage immer, ein Anzug ist ein Stück weit wie die menschgewordene Excel-Tapete. Stimmt natürlich auch nicht immer, aber Anzug, wenn ein Anzug die Uniform ist, mit der ich reinkomme, die dafür steht, dass ich nur einen austauschbaren Job mache, dafür stehen Uniformen ja ein Stück weit. Jeder, der diese Uniform anhat, verkörpert etwas, macht einen vergleichbaren Job.
Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Excel-Tapete hast du gesagt.
Ja, eine Tapete ist ein Ausdruck in großen Firmen, wenn eine Excel-Tabelle sehr, sehr groß wird, sodass sie eigentlich wie eine Tapete ist. Und es gibt Menschen in Großkonzernen und sicherlich nicht nur da, da gehört es zu den Kernkompetenzen, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern die sind faszinierend damit, wie die mit diesen Excel-Tapeten umgehen können. Und gleichzeitig gehört das zu deren entscheidenden Kompetenzen. Und wenn die alle mal wegfallen, dann geht es ihnen halt wie denen, die früher getippt haben, was man heute in dem Ausmaß auch nicht mehr braucht. Und deswegen sage ich Excel-Tapeten. Ja, und wenn es nur darum geht, dass das eine Kompetenz ist, dann reicht das nicht mehr. Und damit ist dann auch eine Welt, in der ein Dresscode für diese Gleichheit steht, eigentlich nicht mehr angemessen. Und da geht es darum, eine Kultur zu erschaffen, die deutlich macht, die zeigt, dass man sich selber einbringen soll, so wie man ist. Und dazu gehört auch eben eine Authentizität und ein Anzug als Ausdruck der Persönlichkeit. Super, ein Anzug als Ausdruck der Uniform passt da in diese farbige Kultur nicht mehr hinein. Also wie kann ich eine Kultur schaffen, die Räume ermöglicht, in denen Menschen sich einbringen können, sie selber sein können und damit neue Verbindungen zwischen Menschen, aber auch neue Verbindungen zwischen Ideen schaffen können und kreieren können. Und dafür braucht es Buntheit, Farbheit, Raum, ein Stück Freiheit, wobei das auch ein schwieriger Begriff ist.
Braucht es dafür nicht auch Mut, mal Fehler zu machen?
Ja, und ich würde sagen, genau das zeigt sich auch wieder in dem Thema, ich nehme jetzt Dresscode wirklich als Code dafür, als Hinweis dafür. Mit einem Anzug mache ich nichts falsch. Also, naja, man kann auch mit einem Anzug was falsch machen. Aber in der Tendenz ist ein Anzug zumindest immer akzeptabel. Ja? In dem Moment, wo ich anziehe, was mir entspricht, mache ich mich auch sichtbar und verletzbar. Auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Aber das spiegelt sich natürlich auch darin, dass ich mich als Mensch sichtbar mache.
Ja, du zeigst ja viel mehr von deinem persönlichen Geschmack, nicht?
Genau. Und nochmal, da geht es um ein Bild dafür. Ich zeige natürlich auch mehr von mir, wenn ich mich authentisch zeige. Das braucht mehr Mut. Das ist das berühmte Thema von Brené Brown in ihrem Dare to Lead. Also dass Verletzlichkeit, Vulnerabilität etwas Entscheidendes für Führung ist. Weil ich eben in diesem sozialen, authentischen Miteinander, da kann ich nur erfolgreich sein, da kann ich nur Menschen erreichen, wenn wahrnehmbar ist, wer ich bin. Ja, es gibt ein Buch, das ist schon älter, mit diesem, warum sollte irgendjemand von mir geführt werden? Und jetzt lasse ich mal außen vor, dass wir in der Zukunft nochmal über ganz andere Führungsmodelle reden können. Aber wenn wir schon über eine eher klassische Führung reden, dann ist natürlich schon die Frage, warum soll ich dir jetzt zuhören? Und dann bin ich wieder bei dem Mensch. Wer bist du als Mensch? Und warum soll ich dir als Mensch vertrauen? So, und all dies gehört zu diesem Thema, erlauben wir mehr Farbigkeit, mehr Buntheit in einem Unternehmen? Und ich meine, du merkst, das ist das, was mich begeistert und wo ich denke, da steckt so wahnsinnig viel Potenzial drin, dass Menschen mit dem kommen können, wie sie sind. Das ist übrigens auch bei Diversität und Inclusion, da geht es letztlich auch unter anderem neben Gerechtigkeit um solche Themen.
Ja, mir kommt gerade das Bild, dass in einem Unternehmen, in dem alle mit Anzug kommen müssen, alle einen Teil ihrer Persönlichkeit eigentlich vor der Tür lassen.
Und das ist ja auch erleichternd. Also ich will das auch, ne, da steckt ja auch eine Funktion drin, weil damit kann ich es auch wieder an den Haken hängen, wenn ich nach Hause komme. Ich kenne das von mir selber auch. Nach Hause kommen, Anzug ausziehen, was anderes anziehen und ich bin wieder Privatmensch. Und da müssen wir uns sicherlich auch etwas von bewahren, dass das nicht komplett verschwimmt. Und gleichzeitig geht es eben darum, mehr von sich selber einzubringen und mehr man selber zu sein. Und das heißt eben auch, dass dieses ganz, da gibt es einen Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Da wird es Bereiche geben, in denen das weiterhin passt. Und es wird auch Menschen geben, denen das mehr entspricht. Aber die Richtung, die Tendenz geht ganz eindeutig dahin oder muss dahin gehen, zu sagen, wir laden dich mehr ein, du selber zu sein. Weil wir glauben, dass du Kreativität dadurch mehr gefördert wird, weil wir glauben, dass der soziale Zusammenhalt dadurch mehr gefördert wird, weil wir glauben, dass die ganzen neuen Führungsmodelle und Organisationsmodelle, Selbstorganisation, Agile, Soziokratie, you name it, da gibt es so viele Begrifflichkeiten, die rumschwirren, aber im Kern geht es ja immer wieder darum, wie kann man mehr auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch sich begegnen. Und dafür braucht es all das.
Wobei das ja vielleicht von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich ist, oder? Also ich denke zum Beispiel an Kreativität fördert es bestimmt, aber in einer Buchhaltungsfirma oder beim Steuerberater, der muss ja exakt arbeiten und will vielleicht gar keine Kreativität, oder?
Absolut. Also nun gibt es vielleicht Steuerberatungen, wo eine gewisse Kreativität schon gefordert wird. Nein, im Ernst, also natürlich, und eine Kultur muss sich immer von dem Ziel, von der Strategie her definieren. Und deswegen gibt es Kulturen in Banken zum Beispiel, die eben einen ganz anderen Dresscode haben. Und das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn, dass das dort so ist. Ja? Also es muss immer vom Ziel her gedacht sein und von der Strategie her gedacht sein. Natürlich, es hängt von dem Kontext ab und vor allem vom Ziel. Eine Kultur ist niemals für sich gut, sondern sie ist nur dann gut, sinnvoll, richtig, wenn sie zur Erfüllung der Strategie führt, wenn sie hilft, die Unternehmensziele und Strategien zu verwirklichen. Deswegen fängt jedes Nachdenken über Kultur, jedes Definieren von Kultur damit an zu überlegen, wo wollen wir denn hin und welche Verhaltensweisen, welche Werte brauchen wir, damit wir als Organisation uns auf dieses Ziel hinbewegen. Und wenn die dafür eine sehr schwarz-weiße Kultur vonnöten ist, wunderbar, weg mit der Farbe. Meine Behauptung ist lediglich, dass die Bereiche oder die Anzahl, der Anteil derjenigen Organisationen, die schwarz-weiße Kulturen brauchen, sinkt und der Anteil derjenigen Organisationen, die farbige Kulturen brauchen, steigt. Und dass mich persönlich es sehr viel mehr begeistert, an den farbigen Kulturen zu arbeiten, wobei eine spannende Schwarz-Weiß-Kultur auch sehr, sehr herausfordernd und sehr spannend sein kann. Mhm.
Das heißt, du siehst gerade so einen Kulturwandel hin zu mehr Farbe in den Unternehmen oder in der Gesellschaft und die Unternehmen kommen nicht nach? Oder wie ist das Verhältnis da?
Also erstens, ja, ich sehe es. Und Farbe, ich meine, das klingt jetzt sehr nach Diversität und wie viel Farbe ist auf dem Foto des Vorstandes. Und das ist sicherlich ein Teilaspekt davon. Aber ich glaube, es geht deutlich weiter und nicht umsonst wird viel über New Work nachgedacht. Nicht umsonst ist eine der Nebenwirkungen, glaube ich, die viele erlebt haben jetzt in der Pandemie, in dem vielen Homeoffice, dass man auf einmal nochmal was anderes von Menschen mitkriegt. Dass Kinder auftauchen, dass man den Hintergrund sieht. Ja, dass man einen kleinen Einblick in eine Wohnung hat, dass auf einmal nochmal ein Mensch anders wahrnehmbar und sichtbar wird. Und man sieht sehr deutlich, wie manche Menschen sich damit wohler fühlen und andere weniger wohl. Und trotzdem glaube ich, dass von der Tendenz her Menschen eben heute andere Anforderungen an ihren Beruf haben, jedenfalls viele. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass das ein Stück weit eine Diskussion unter Privilegierten ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Und trotzdem, unter den berühmten Wissensarbeitern sehe ich ganz deutlich eine Bewegung. Kommen Firmen mit oder nicht? Unterschiedlich. Ich glaube, es gibt wenige Firmen, die sich gar nicht auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, es gibt viele Firmen, die sich auf den Weg gemacht haben, der gestaltet sich aber sehr schwierig. Da ist manchmal die Verkündung weiter als das, was tatsächlich gelebt wird. Und natürlich ist das etwas, was, wenn man begeistert über Kultur nachdenkt, oder überhaupt, wenn man über Kultur und Unternehmenskultur nachdenkt. Ich habe am Anfang gesagt, what you do is who you are. Also das Entscheidende ist, was getan wird. Ja, und deswegen in vielen Unternehmen ist da einfach noch ein langer Weg zu gehen, in vielen Organisationen. ne, weil wir alle in anderen Kontexten groß geworden sind, in anderen Systemen, bis wir da sind, dass wir sehr selbstverständlich mit diesen bunteren Aspekten umgehen können.
Wie kann man das denn verändern? Ist doch sicher nicht damit getan, jetzt plötzlich die Anzüge abzuschaffen und dafür farbige Outfits zu fordern.
Nein, und zwar als allererstes Mal ist es vor allem nicht damit getan, damit anzufangen, sondern das merkt natürlich jeder, dass das A, extrem unfrei ist und B, auch nur zum Vorwurf der Heuchelei führt, wenn es nicht mit gelebten Werten zusammenhängt.
Genau, das ist das Erste, was mir einfällt, nicht, dass man jetzt sagt, so ab jetzt sind wir alle freundlich zueinander.
Ich habe eine Bekannte, die hat mal erzählt, wie sie bei der Einführung von Walmart in Deutschland mit dabei war und wie die Probleme schon damit losgehen, dass es da jeden Morgen so eine Art Chaka, Antreten mit Chaka gab und das halt die Leute überhaupt nicht ernst genommen haben und das furchtbar war und es hat halt nicht gepasst. Ne? Und es wurde eingeführt ohne buchstäblich Sinn und Verstand an der Stelle. Und ich will nicht sagen, dass das, ne, das ist eine eigene Geschichte, die Einführung von Walmart, das hat mit ganz anderen Themen auch zu tun. Und es ist trotzdem ein schönes Beispiel für diese Heuchelei. Ne, wir ziehen jetzt alle gelbe Hemden an und da ist irgendwas drauf gedruckt und dann gibt es noch eine Broschüre und ab morgen läuft es anders. Warum braucht es trotzdem so eine Broschüre und warum macht es Sinn, damit anzufangen? Um sich eben einmal erstens genau Gedanken zu machen, was für eine Kultur wollen wir, beziehungsweise noch davor, was ist denn unser Purpose, unsere Strategie, unsere Vision, wie auch immer man es formuliert. Ja? Und bei dieser ganzen Arbeit der Definition einer Kultur, des Aufschreibens, ich glaube, das ist notwendig als Prozess, das, was nachher da steht, ist bald zweitrangig, auch wie man das genau herunterdefiniert. Im Kern geht es darum, sich einmal den Gedanken und die Mühe gemacht zu haben, wo wollen wir hin? Was glauben wir daher, dass wir für eine Kultur brauchen, was für Werte, was für eine Vision, was für Verhaltensweisen, was für Prinzipien, wie man das nennt, ist bald zweitrangig. So, das ist Schritt 1. Ich habe das mal aufgeschrieben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich oft, der Sinn davon ist erstens der Prozess und die Diskussion darüber und zweitens, dass ich jetzt ein Dokument habe, das ich jemanden in die Hand geben kann, der sich über Kultur Gedanken macht. Das kann eine Branding-Agentur sein, das kann eine Personalabteilung sein, das kann eine Event-Management-Firma sein, das können Mitarbeiter sein, die sich über Kultur Gedanken machen. Die alle brauchen so etwas. Ja, die brauchen so etwas, dass etwas aufgeschrieben ist. Für die meisten Leute hat es dann überhaupt keinen Sinn mehr und idealerweise können die eine Kultur mit etwas Mühe beschreiben oder Beispiele dafür geben, aber sie wissen gar nicht zwingend, was die 5 Werte sind. Wahrscheinlich sollten sie die 5 Werte schon kennen, aber entscheidender ist, dass sie erleben und sehen, wie das gelebt wird. Wie bringe ich die jetzt zum Leben? Und da gibt es ein schönes Buch, Great Mondays, Josh Levine, der definiert das sehr schön runter. Der spricht davon, dass es 3 Aspekte gibt, über die ich mir Gedanken machen muss. Das eine sind die Cues, so nennt er das. Das sind die ganzen, was tue ich, um Menschen daran zu erinnern, welche Kultur hier herrscht. Sie immer wieder zurückzubinden, diese Kultur zu verstärken. Und da gehören genauso Dinge dazu, wie wir gesprochen haben. Ein Dresscode gehört dazu. Da gehören aber auch Dinge dazu, wie ist ein Büro eingerichtet? Ja? Da gehören Dinge dazu, wie duzt man sich oder siezt man sich? Da gehören Dinge dazu, wie benennen wir Konferenzräume? Und wie benennen wir die so, dass zum einen die Leute den wiederfinden und nicht ewig nachdenken müssen, was ist denn Raum B235? Ja? Aber auch, dass es nicht der berühmte Konferenzraum Casablanca, Sydney und München ist, den wir auch oft kennen, sondern dass damit sich mehr transportiert. Wir haben es da so gemacht, dass wir gesagt haben, einer unserer Werte ist Diversity. Wir sind ein globales Unternehmen. Lass uns mal nachdenken, ob wir Menschen finden, die für Diversity stehen. Und dann noch so ein bisschen auch passend zu den verschiedenen Räumen und gucken dann mal, dass wir einen Raum nach Frida Kahlo benennen, dass wir einen Raum nach Rosa Parks benennen. Ja, dass wir da auch eine Stellung beziehen und. Also das sind so Cues, mit denen ich da Hinweise geben kann. Das Zweite, was wichtig ist, ist das Thema Rituale und Feste. Und Rituale klingt jetzt sehr groß. Ein Ritual ist auch Folgendes. Ich habe es einmal erlebt in einem Betrieb, einem Chemiebetrieb. Die haben so furchtbar stinkende Emulgatoren gemacht. Und da habe ich als Student gearbeitet. Und das war die Werkshalle und vorne waren die Chemiker, die die Rezepte gemacht haben. Und das Werk hat sich jeden Tag getroffen, also die Mitarbeiter 5, 6, 7, die da im Werk, im Blaumann gearbeitet haben, haben sich jeden Tag zu einem Frühstück getroffen. Das ist eine Form von Ritual. Die erzeugt was unter diesen Kollegen an Zusammenhalt, an es geht hier nicht nur um Arbeit und, und. Und das Spannende war, einer der Chemiker da aus dem Büro hat das mitbekommen und ist jeden Tag dazugekommen. Und das hat ganz viel verändert an der Kultur dort zwischen dem Büro vorne und dem Werk. Ja, und das ist eine Form von, wenn man will, Ritual, dass der sich eingeklinkt hat und das zu einem gemeinsamen Ritual wurde. Ja, also was machen wir an großen Veranstaltungen, an kleinen Veranstaltungen, an Dingen, die wir unterstützen, um zu zeigen, was für eine Kultur wir sind? Ich habe oft Events bei uns organisiert, Universities hießen die in meinem Bereich. Und da haben wir uns immer Gedanken gemacht, wie können wir dieses Fest, diese Veranstaltung, diese Lernveranstaltung, diesen Workshop so gestalten, dass er die Kultur, die wir erreichen wollen, widerspiegelt. Und das heißt eben zum Beispiel manchmal bewusst etwas ungeordneter, weil wir den Menschen helfen wollten, mehr Selbstorganisation zu erzeugen und sie einfach mehr vor Aufgaben zu stellen, die sie selber lösen müssen. All das sind Rituale. Und der dritte Bereich ist das Thema Anerkennung. Da geht es natürlich für viele zuallererst um Geld und um Beförderung. Das ist auch wichtig, weil die Leute gucken, wenn ich mich hier umgucke, wer wird denn befördert? Und da kann ich 15 Mal Integrität irgendwo aufschreiben, wenn ich genau weiß, derjenige, der die Zahlen liefert, egal wie er sie erreicht hat, das ist derjenige, der die Gehaltserhöhung bekommt und die Beförderung bekommt. What you do is who you are, ja, dann weiß ich, wie ich mich verhalten muss. Wer bekommt Beförderung, wer bekommt Gehaltserhöhung, das ist aber nur das Offensichtliche. Es geht auch darum, wofür wird man gelobt? Ja, wo kriegt man einen kleinen Klaps auf die Finger? Kriegt man einen kleinen Klaps auf die Finger, wenn da ein Fehler ist auf der Folie oder nicht? Nochmal, da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, was passt dazu? Was passt zu dem Ziel, was ich erreichen möchte? Möchte ich Experimentierfreudigkeit erreichen und bei jeder Präsentation gehe ich als erstes auf die Fehler ein, dann beißt sich das. Möchte ich eine hohe Perfektion erreichen, dann signalisiert genau das wieder, nee, wir machen hier keine Fehler. Das heißt, all solche Dinge spielen da eine Rolle. Ja, wofür bekomme ich ein Lob? Womit kann ich bei Kollegen punkten? All diese Dinge sind im Bereich der Anerkennung wichtig. Also so teilt es Josh Levine ein. Ich finde es sehr hilfreich. Es gibt andere Einteilungen, aber im Kern geht es immer wieder darum, wie kann ich Hinweise dafür erzeugen, was das Verhalten ist, das hier gewünscht wird, richtig ist, uns weiterhilft. Und da können dann auch die Poster dazu gehören, aber nur, wenn sie wirklich darüber hinaus zeigen, was und wie man hier zusammenarbeitet. Noch ein anderes Beispiel in der Organisation, wo einer der Werte war, dass wir mehr sein wollen als nur ein Arbeitsumfeld. Dass die Kollegen mehr sein sollen als nur eine Funktion, sondern dass wir den Menschen dahinter sehen wollen. Dass wir einen offenen Umgang miteinander haben wollen. Und da haben wir, das war zunächst eher ein Clue, wenn man so will, eine Kommunikation, ein Hinweis, haben wir bei unserer allerersten globalen, in dem Fall Online-Veranstaltung über 3 Tage, den Kickoff, ein kleines Spiel immer wieder zwischendurch gemacht, nach den Pausen. Wir haben nämlich vorher die Kollegen gefragt, uns doch bitte, wer möchte ein Kinderfoto zu schicken? Und wir haben dann dieses Kinderfoto gezeigt und gesagt, ja, ratet mal, wer das ist. Und die Leute konnten es reinrufen oder in den Chat schreiben. Und das hat zum einen deutlich gemacht, wir haben Spaß miteinander und genau den Effekt hatte es. Es hat aber, und das war uns sehr bewusst, es hatte natürlich auch den Effekt, dass wir uns nochmal anders kennenlernen, dass wir den Mensch hinter der Funktion zeigen, ja, dass wir uns nochmal einfach sehen, ach guck mal, der sah so aus, der sah so aus, auch in einem globalen Umfeld, Mensch, wir haben einen Sieg, der sah fast wie aus unserer westlichen Perspektive wie ein Mädchen aus und auch das wieder spannend zu sehen. Und inzwischen haben wir das in ein Ritual überführt, wo jeder, der neu zu uns kommt, wenn er vorgestellt wird, fragen wir, kannst du ein Kinderfoto mitschicken? Sodass alle anderen haben sie schon voneinander gesehen. Jeder, der neu dazu kommt, wird vorgestellt, gibt es ein aktuelles Foto und es gibt ein kleines Kinderfoto. Und auch da wieder zeigen wir, das ist, da geht es Natürlich ist das nett und irgendwie ganz spaßig, aber im Kern geht es darum, die Leute an die Kultur zu erinnern, die wir haben wollen. Nämlich eine, in der man den Kollegen nicht nur als Kollegen sieht, sondern auch den Mensch und die Person dahinter sieht.
Ich verstehe, dass das so einen ganz wesentlichen Beitrag leisten kann für Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens.
Absolut, weil wie gesagt, wenn es zum Ziel passt. Es geht nicht darum, dass Babyfotos zwingend ein Unternehmen erfolgreich machen, um Gottes Willen. Aber wir sind ein Bereich, wo es zentral ist, dass die Leute gut zusammenarbeiten können und zwar schnell, weil wir in unterschiedlichen Projekten arbeiten. Und da trägt das dazu bei. Mhm. Es geht immer wieder darum zu sagen, wie kann ich das Verhalten, was uns erfolgreich macht, in das Default-Verhalten übersetzen, in das Verhalten, das die Leute von sich aus machen. Wie kann ich, wenn mir Kundenservice wichtig ist, immer wieder dafür sorgen, dass die Leute von sich aus darauf achten, dass von sich aus wollen, dass sie guten Kundenservice geben, dass sie freundlich sind, dass sie nochmal hinterher telefonieren, weil ihnen das wichtig ist. Und das kann ich, indem ich es deutlich mache, dass zum Beispiel Leute befördert werden, dass uns das wichtig ist. Das kann ich machen, indem ich es erkläre und in Schulungen mache. Das kann ich aber auch machen, indem ich Geschichten darüber teile. Geschichten erzählen, Storytelling ist ein ganz wichtiger Bereich von Kultur. Welche Geschichten von der Organisation erzähle ich von guten Beispielen? Ja, da war jemand der. Und das ist das, wie wir es wollen. Ja, die Geschichte, wie vor 5 Jahren der Michael mal für einen Kunden ein Produkt so lange hinterher telefoniert hat, bis er das bekommen hat. Ja, und wenn das eine Geschichte ist, die immer wieder erzählt wird, die ein Eigenleben entwickelt, dann prägt die eine Kultur. Ja, und dann merken die Leute, Mensch, aha, so wollen wir also mit Kunden umgehen. Wenn das jetzt von den Führungskräften oder von der Organisation genau wieder hintergangen wird, indem es keine Zeit dafür gibt zum Beispiel, dann kann das genau kontraproduktiv sein. Dann sind wir wieder bei der Heuchelei. Ja, das muss eben alles zusammenpassen und deswegen ist es wichtig, die Kultur für sich einmal klar bekommen zu haben, einmal definiert zu haben, runtergeschrieben zu haben, damit alle Beteiligten, wenn sie darüber nachdenken, wie sie etwas machen, sich zurück besinnen können, verweisen können, auf einen definierten Satz und sagen können, okay, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich diesen Prozess oder diese Veranstaltung oder mein Verhalten als Führungskraft, wie ich die gestalte, dann kann ich darauf zurückverweisen, wie wir das hier mal aufgeschrieben haben.
Und verstehe ich dich auch richtig, dass eine Veränderung in Kultur eigentlich immer von oben ausgehen muss, weil du den Zusammenhang herstellst zwischen der Strategie des Unternehmens, wo will es eigentlich hin? Und wenn die Kultur daran angebunden sein muss, dann ist da ja eine enge Verbindung.
Also ich würde mal in dem ersten Schritt sagen, sie kann wahrscheinlich nicht gegen oben verändert werden. Und ich lasse auch hier wieder die Frage, wie viel oben und unten gibt es denn und gibt es nicht zukünftige Formen, wo das auch ein Stück aufgeweicht wird. Aber es muss in jedem Fall mit einer Strategie, mit einer Idee, wo will ich hin, anfangen. Sonst bleibt es zufällig.
Genau.
Es kann aber durchaus dann auch etwas sein, das im Miteinander entsteht und was auch von unten nach oben gepusht wird, wo zum Teil Entscheidungen auch auf ganz anderen Ebenen getroffen werden, in dem Moment, wo klar ist, wo das Ziel hingeht. Ich weiß, wir haben mal Entscheidungen darüber, wie wir bestimmte Fotos für Events machen, einfach mal getroffen und geguckt, was passiert. Und wenn wir die anders gestalten, weil wir wussten, wo die Firma hin will, ob uns jemand Nein sagt oder nicht. Ja, das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, auch wenn ich einfach darauf achte, wen stelle ich ein und wie beginnen die miteinander zu arbeiten. Und im Gegenteil, in gewisser Hinsicht wird eine Kultur insbesondere dann lebendig, wenn es einen Widerspiegeln gibt von Führungsverhalten. Ja, oder von Ansagen von oben, und Ansagen ist ein schwieriger Begriff, aber von Richtung geben und von Bottom-up-Initiativen, die aufgegriffen werden. Ich weiß, wir hatten eine Veranstaltung, wo dann Leute zu uns kamen und gesagt haben, da hatten wir in dem vorherjährigen Event, hatten wir die Möglichkeit für eine Jam-Session gegeben. Das hat irgendwie zu einem Motto gepasst. Und da standen ein paar Instrumente rum und Leute konnten Musik machen. Ein Jahr später hatten wir die gleiche Veranstaltung wieder und dann kamen ein paar von den Leuten und haben gesagt, na, aus dieser Jam-Session heraus hat sich eine Band gebildet. Ja? Können wir mit dieser Band auftreten? Ja klar, kriegen wir hin, machen wir möglich, wir gucken, welche Instrumente müssen transportiert werden und, und. Und auch da ging es wieder darum, eine bestimmte Kultur des Zusammenarbeitens, aber auch eine Kultur des, der Selbstwirksamkeit, des Selbstorganisierens zu verstärken. Ja, nicht zu sagen, nee, da müsst ihr einen Antrag stellen oder schickt uns mal, welche Musik ihr machen wollt oder wir haben da lieber professionelle Bands, ja, sondern zu sagen, nee, wir setzen genau auf diese Eigeninitiative. Ja, also kommt her. Das war eine reine Bottom-up-Initiative und es hätte nicht funktioniert, wenn wir, oder es wäre was ganz anderes gewesen, wenn wir gesagt hätten, gibt's hier nicht eine Band? Könnt ihr drei, wir haben mal gehört, ihr macht was, könnt ihr dreimal eine Band machen? Das wäre was komplett anderes gewesen. Ja? Und so war es eine Bottom-up-Initiative, die wir dann aufgegriffen haben. Und ich glaube, in dem Sinne kann es sich beeinflussen. Aber erstens die Richtung muss einheitlich sein und damit muss sie in irgendeiner Form von einem Gestaltungsgremium kommen.
Genau, das meinte ich, ja.
Und zweitens, wenn diejenigen, die Entscheidungen treffen über Beförderung, über Budgets, über was kann gemacht werden, was nicht, welches Produkt wird eingeführt oder nicht, wie sieht eine Werbekampagne aus oder nicht, gegen den Willen dieser Menschen wird es auch nicht funktionieren.
Ohne Unterstützung wahrscheinlich auch nicht.
Nee, Unterstützung kann unterschiedlich intensiv sein, aber im Kern nein. Und das ist das berühmte Thema der Vorbild, wo ich glaube, viele Führungskräfte sind sich manchmal gar nicht bewusst, wie sehr auf jede einzelne Handlungsweise geachtet wird. Ich habe es mal erlebt, wo eine Führungskraft aus nachvollziehbaren Gründen, die alte Führungskraft war oft im Büro, die neue Führungskraft war oft in einem anderen Büro. Meine Güte, hatte das Auswirkungen. Und das sind kultursetzende Elemente. Und das war nicht aus Boshaftigkeit, aber es hat natürlich etwas ausgelöst. Und sich über so etwas bewusst zu sein, wo trete ich wie auf, das gehört für eine Führungskraft und erst recht für ein Executive Management dazu. Es gibt die Geschichte von, ich glaube, Microsoft, dass die mal, nachdem ein Film gezeigt wurde und Licht anging, der Vorstand Hand in Hand vorne stand. Ein Team, das war wichtig in dem Moment. Einen Team-Spirit zu zeigen. Wieder ein Cue, eine symbolische Handlung. Und natürlich hat die eine andere Stärke, wenn die von oben kommt. Deswegen, das ist zentral. Es muss in gewisser Hinsicht von oben kommen und oben anfangen. Es muss von oben, und oben ist ein schwieriger Begriff, aber trotzdem, so ist es nun mal. Es muss von der Führung vorgelebt werden. Aber es muss dann nicht enden und es kann ganz viel anderes integriert werden. Mhm. Aber sich zurücklehnen, ja, und sagen als Führung, wir haben doch hier eine Broschüre rausgegeben, wir haben das doch mal ausformuliert. Jetzt macht mal. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, Philipp, die Zeit geht wie im Flug. Das ist so spannend, was du erzählst. Und ich finde vor allem spannend, dass der Anfang auch damit zu tun hat, dass man überhaupt mal die Kultur in den Fokus nimmt, was alles bedeutungsvoll ist und wie weit das seine Kreise zieht im Unternehmen oder in der Organisation selbst und was das eigene Verhalten damit zu tun hat. Ich glaube, da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter, wenn das bewusster wird.
Und wenn man sich dann klar macht, man kann es beeinflussen, dieses Beeinflussen bedeutet aber Arbeit, es passiert aber so und so, dann lieber bewusst. Und es geht insbesondere darum, das Tun zu verändern, das Verhalten zu verändern. Und das geht nur, indem man erlebnisorientiert in den Alltag hinein Dinge gestaltet und nicht, das ist banal, aber trotzdem nicht auf einer kognitiven Ebene bleibt.
Schöne Schlussworte.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Philipp, das hat Spaß
Vielen Dank,
gemacht.
Barbara, hat mir viel Freude bereitet und wie du siehst, das Thema begeistert mich.
Ja, ich glaube, damit steckst du viele an mit diesem schönen Gespräch und vielleicht treffen wir uns mal wieder zu einem ähnlichen Thema hier.
Sehr, sehr gerne, jederzeit.
Ja, bis dann, ja.
Bis tschüss. Dann, tschüss Barbara.
Tschüss Philipp. Und allen, die bis zum Schluss zugehört haben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Barbara Brüning, Ihre Expertin für Kommunikation und Beziehung. Eine neue Folge von Transformation ins Ohr geflüstert gibt es dann in 14 Tagen. Bis dahin bleiben Sie, bleibt auf Empfang.